Eigentlich sollte der Eberhard Münch hier stehen und er hat aber von uns als Gemeinde eine besondere Aufgabe bekommen. Er soll die Mitarbeiter im Kindergottesdienst schulen. Das heißt, er wird dieses Jahr überhaupt keine Predigten mehr halten, sondern er macht das jetzt, er geht immer mit und schaut sich an, wie machen die das und hilft ihnen. Und dann hat er gesagt, Martin, ja, so eine Predigt vorzubereiten ist ja kein Pappenstiel, also er braucht da auch längere Zeit und er ist ja auch berufstätig. Und dann habe ich gesagt, also ich unterstütze deine Arbeit in der Kinderstunde und dann komme dann einfach ich. Ja, und deshalb bin ich hier. Ja, es geht heute um neues Leben, neue Blickrichtung. Und zwar werden wir nur 4 Verse aus der Bibel uns heute anschauen. Die stehen im Kolosser Kapitel 3, 1 bis 4. Und der Dominik und ich, wir versuchen mal, ein Leib irgendwie zu sein. Also normalerweise bin ich da vorne und klicke immer rum und Dominik könnte sich eigentlich entspannen. Aber jetzt muss er schauen, wie weit ich bei der Predigt bin und muss dann immer wieder klicken. Ja, also ich wünsche dir viel Erfolg, Dominik. Ja, also das ist das Thema. Zweitens, am 10. August 2012, ist noch nicht so lange her, wurde der größte Jackpot Europas geknackt. Das sind die Leute. Über 148 Millionen, ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, englische Pfund, das sind circa 190 Millionen Euros. Diese gewannen Adrian und Jillian Bayford. Sie hatten bis zu diesem Zeitpunkt, also sie, hatte bis zu diesem Zeitpunkt als Nachtschwester gearbeitet und er hatte ein kleines Musikgeschäft. 2 Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren gehörten auch zu ihrem Leben. Stell dir mal vor, die Summe würde dir geschenkt werden. Einfach so. Würde sich dann dein Leben verändern? Was könnte man doch nicht alles mit diesem vielen, vielen Geld anstellen? Was könnte man sich da nicht leisten? 190 Millionen Euros. Boah. Ein neues Auto. Ein neues Haus. Eine weite Reise. Und bis zum Lebensende keine Geldsorgen mehr. Boah. Dann aber auch, wie lege ich denn das Geld an? Am besten an. Ja? Was bringt eine gute Rendite? Auf jeden Fall würde sich deine Blickrichtung auf das Leben hier ändern. Dinge, die vorher wichtig wurden, zum Beispiel wie zur Arbeit gehen, um seine Existenz zu sichern, diese würden einfach wegfallen oder sich auch anders gestalten. Man würde dann einfach nur noch aus Spaß an der Freude arbeiten vielleicht oder sowas. Soll es heute auch um Reichtum gehen? Nein. Es soll heute um viel mehr als Reichtum gehen, denn man kann hier viel auf der Erde auch verlieren. Es geht um eine größere Perspektive. Es reicht, es soll heute darum gehen, dass es weiter reicht, wie das, was mit Geld und Gut zu schaffen möglich ist. Der Peter Ustinov, kennt ihn jemand? Peter Ustinov? Okay. Der hat etwas auch zu Recht gesagt. Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ja, also, da endet aller Reichtum. Und für einen selbst ist da nichts mehr da. Für manche endet der Reichtum aber auch schon früher. Ja, wenn die Leute dement im Seniorenheim sich dann ihr Essen auf ihrem Lätzchen verteilen. Ja, da endet auch schon Reichtum. Wir benötigen wirklich eine Perspektive, einen wirklichen Halt, der in allen Lebenslagen trägt und auch dann noch hält, wenn wir nicht mehr uns selbst halten können. Und dahin kommen wir ja alle mal. Glaubt mir, der ich ja im Seniorenheim so manchen, der am Lebensende steht, begleite. Es ist wirklich von unglaublicher Wichtigkeit, einen Halt im Leben zu haben. Ja? Einen Halt, der über den Tod hinausreicht. Wir kommen jetzt gleich zum Bibeltext. Wie gesagt, nur 4 Verse und er beschreibt das Leben eines Menschen, der in Christus seinen Halt gefunden hat. In diesen Versen werden wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen. Und er steht in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Kolosser Kapitel 3, Epheser, Philipper, Kolosser Kapitel 3, 1 bis 4. Dort heißt es: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist der ganze Text. Gott spricht durch Paulus zu den Christen in Kolosse und sagt zu ihnen, dass sie gestorben sind. Und auferweckt worden sind. Dies haben sie ja nicht körperlich erfahren. Ja? Aber wie ist dies denn zu verstehen? Auch hier wird, wie in den vorigen Aussagen, deutlich gemacht, dass dies nur in Verbindung mit Christus geschieht. Durch den wahren Glauben an Christus ist ein Mensch ganz und gar, so wird es hier deutlich, mit Christus verbunden. Es wird von Leib und Haupt gesprochen, also vom Kopf und der Leib. So zum Beispiel auch im gleichen Brief in Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es: Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also Dominik, es klappt gut. Christus ist das Haupt und jeder, der zu seiner Gemeinde gehört, gehört auch zu seinem Leib. Wenn wir uns nun eine Geburt vorstellen, Frauen unter uns können das leichter, dann ist das selbstverständlich, dass, wenn der Kopf durch ist, auch der Körper nachkommt. Ja. Das Wichtigste ist, dass der Kopf durchgekommen ist. Christus ist am Kreuz gestorben. Er sagte kurz vor seinem Tod: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Menschen, die gegen ihn waren, konnten ihm nichts mehr anhaben. Er war von ihnen getrennt. Von den Christen heißt gerade drei Verse vorher, das ist: Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Auch hier wieder, ihr seid mit Christus gestorben, das heißt völlig getrennt von dieser Welt. Was will Gott damit sagen? Schau, lieber Christ, du bist in Wahrheit kein Teil dieser Welt mehr. Das ist die Wahrheit, die Gott geschaffen hat. Du lebst zwar noch in der Welt, aber bist nicht mehr in der Welt. Deine Beziehung zur Welt ist nun die Trennung, also der Tod. Ja, wie? Das ist jetzt die Tatsache. Die Welt ist ein Ausdruck für alle Menschen, die nicht Christus als ihren Lebensmittelpunkt erwählt haben. Mit dem Wort Welt können auch alle Gedanken und Ideen und Ziele umschrieben werden, die nicht Gott und sein Reich im Mittelpunkt haben. Liebe Christen, mit eurer Hinwendung zu dem Herrn Jesus, mit eurer Bekehrung, seid ihr dem Leben ohne Gott gestorben. Ihr seid von den Zielen, für sich selbst zu leben, getrennt, abgetrennt. Und so wie ihr vor dem gottlosen Leben getrennt wurdet, so seid ihr ja von der ewigen Strafe, die dieses Leben ja nach sich zieht, auch getrennt. Der Herr Jesus sagt, Johannes Kapitel 5, Vers 24, ja. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier wird der Begriff Tod und Leben auch genau andersrum gebraucht, wie er normalerweise gebraucht wird. Denn es wird hier von der Beziehung eines Menschen zu Gott gesprochen. Hier wird gesagt, dass wer auf die Worte von Jesus hört, vom Tod, in Klammern hier, in Beziehung zu Gott, zum Leben mit Gott ist er durchgedrungen. Das ist jetzt passiert. Vor dem Gehorchen auf die Worte des Herrn Jesus waren diese Menschen in ihrer Beziehung zu Gott tot. Und jetzt leben sie. Das Gericht Gottes erreicht den nicht, der der Welt gestorben ist. Die Welt wird gerichtet, aber der durch Christus von der Welt getrennt wurde, erlebt, wie gesagt, dieses Gericht nicht mehr. Dann wird gesagt, Christus ist auferweckt worden, so auch die Christen, auch wenn wir dies noch nicht leibhaftig erlebt haben. Wird dies hier auch schon in der Vergangenheit beschrieben. Seht ihr das? Vergangenheit. Es passiert. Auch das ist eine Tatsache, die geschehen ist. Der Herr Jesus hat dies ja schon erlebt. Ja? Bei ihm ist das alles schon passiert. Der Kopf ist schon drüben und er wird uns, wie gesagt, hundertprozentig nachziehen. Der Glaubende darf sich dessen sicher sein, auch wenn man es noch nicht sieht. Denn unser Leben, so heißt es hier, ist verborgen in der Verbindung mit Christus in Gott. Verborgen. Bevor wir die Gegenwart beleuchten, möchte ich die Zukunft ansprechen. Das war jetzt erstmal Vergangenheit, jetzt kommt die Zukunft. Was wird von der Zukunft eines Christen gesagt? In der Vergangenheit wurde ein Mensch, der Christ geworden ist, in Gott verborgen. In der Zukunft wird dies offenbar. Und zwar in einer solchen Weise, wie er es selbst nicht für möglich hält. Wir kennen alle die Umwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling. Die Raupe im Gegensatz zu einem Wurm, ja, es gibt ja auch noch Würmer, ja, der ja so ähnlich aussehen kann. Ich möchte sagen, diese Raupe hat Schmetterlingsleben in sich drin. Eine Raupe wird immer zu einem Schmetterling, ein Wurm nie. Obwohl die Raupe auf der gleichen Erde lebt, auch sich von den gleichen Pflanzen ernährt und sich so ähnlich wie ein Wurm bewegt, ist sie doch ganz anders. Kann so ein kleines Raupenhirn sich vorstellen, dass sie einmal als leichter Schmetterling sich in die Lüfte erheben kann? Jetzt ist sie noch eine fette Raupe. Kann sie sich vorstellen, dass sie als Schmetterling fast nichts mehr isst? Fressen ist in der Raupenzeit das Wichtigste. Kann sie eigentlich selbst diesen Prozess der Umwandlung anstoßen und ihn durchführen? Nein, das kann sie nicht. Das Schmetterlingsleben allein macht dies. Ja. Irgendwann ist soweit. Die Raupe ist, wie wir wissen, ja kein Wurm. Sie sieht oberflächlich betrachtet so aus. Sie verhält sich in vielen Dingen wie ein Wurm und kriecht auf der Erde. Aber sie ist eben kein Wurm. Und irgendwann wird offenbar, was sie wirklich ist. Dieses Beispiel soll deutlich machen, dass wirkliche Christen auch ganz anders sind als alle anderen Menschen. Und diese werden eine besondere Zeit erleben. Welche denn? Sie werden dem Herrn Jesus, mit dem sie die ganze Zeit unsichtbar verbunden waren, wirklich sehen. Christus wird für sie ganz speziell offenbar werden, also sichtbar werden. Heute ist er noch nicht offenbar. Der Herr Jesus ist noch unsichtbar oder verborgen. Er ist hier in diesem Raum, liebe Geschwister, aber wir sehen ihn nicht. Wir sprechen von ihm. Er hört alles und ist bei uns. Aber diese Zeit, die wir jetzt erleben, wird enden. Und dann sehen wir die ganze Wirklichkeit. Übrigens, sie ist ja heute genauso wirklich, nur nicht für unsere Augen sichtbar. Was geschieht dann? Dann werden auch alle Christen mit ihm, dem Herrn Jesus, offenbar. Wie ist dieses Offenbarwerden zu verstehen? Es ist ein Offenbarwerden in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Es ist die gleiche Herrlichkeit, wie auch Christus hat. Denn wir sind mit ihm. Die Mormonen, vielleicht ist das schon mal ein Begriff gewesen, das ihr vielleicht mal gehört habt, das ist eine christliche Sekte. Die Mormonen meinen, dass die Menschen Götter werden können. Das schreibt die Bibel aber nicht. Niemals werden Menschen als Götter verehrt. Dies sind sündige Gedanken. Menschen bleiben immer Menschen. Auch Christen, die folglich mit ihrem Leben mit Christus verbunden sind, bleiben Menschen. Aber sie bekommen von Christus Herrlichkeit, Reinheit, einen Charakter, der unbeschreiblich ist, nämlich den Charakter des Herrn Jesus. sie bekommen Sündlosigkeit und so weiter. Dinge, um die wir heute als Raupe noch kämpfen müssen. Wir müssen gegen die Sünde und so weiter kämpfen. Dann ist das vorbei. In der Zukunft ist alles offenbar. Christus strahlt durch uns und wir sind verwandelt. Die Zukunft des Christen ist Herrlichkeit. Heute erleben wir Niedrigkeit oder was man dazu noch sagen kann. Die Zukunft der Christen ist der Himmel. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes, der ja im Himmel ist, und dort gehören auch die Christen hin. Lasst euch von keinem unsere Zukunft kleinreden oder vielleicht sogar ganz nehmen. Manche sagen, wir leben jetzt auf der Erde, was danach kommt, soll uns nicht interessieren. Auch ein Marathonläufer soll noch an das Ziel denken und vom Ziel her seinen Lauf starten. Ja. Du musst, glaube ich, noch einmal drücken. Mal gucken, drück nochmal. Ja, der Marathonläufer, da sind wir. Genau. Es geht um das Ziel zu erreichen, nicht einfach mal hier einige 10.000 Schritte zu laufen. Wir müssen schauen, wo geht's denn hin? Sicher müssen wir auf die Welt achten, so wie der Marathonläufer auf seine Füße und auf den Boden achten muss. Aber das Ziel ist wichtig. Ich möchte vom Ziel her leben und vom Ziel her die Gegenwart bestimmen lassen. Also der Marathonläufer, wie gesagt, der läuft in der Gegenwart, um in der Zukunft das Ziel zu erreichen. Ja, so. Andere, wie zum Beispiel Jehovas Zeugen, sagen, dass wir Menschen überhaupt nicht in den Himmel kommen sollen. Mir wurde einmal gesagt, ich habe dort nichts verloren, deshalb brauche ich auch dort nichts zu suchen. Ja, gut, okay. Heute kann ich sagen, dort ist mein Herr Jesus und zu ihm gehöre ich. Er hat sich mit mir verbunden und deshalb ist der Himmel meine Zukunft. Ich möchte dorthin, wo mein Erlöser und mein Herr ist. Und genau dies ist auch sein Wunsch für seine Jünger. Er, der Herr Jesus, hat nämlich in Johannes 14, 2 bis 3 gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht so, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, so der Herr Jesus, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Warum? Damit auch ihr seid, wo ich bin. Christus geht also in den Himmel zum Haus des Vaters. Dort bereitet er eine Stätte für seine Jünger. Und wie die Frage, warum tut er das? Weil das Herz des Herrn Jesus für seine Jünger schlägt. Sie sollen dort sein, wo er schon ist. Lasst euch das niemals rauben. Wer als Christ nicht mehr in den Himmel will, wenn das nicht sein Ziel ist, dann schlägt er den Herzenswunsch des Herrn Jesus aus. Ich komme jetzt zur Gegenwart. Seid ihr noch da? Okay, dann machen wir weiter. Was sollen wir jetzt tun? Wenn du noch kein Christ bist, dann lass dich mit Christus verbinden. Lass dich von der Welt und dem Gericht über sie trennen. Lass dir das Auferstehungsleben geben, das Leben, das dich in den Himmel bringt. Dies bekommst du, wie wir gesehen haben, nur in Verbindung mit Christus. Deshalb bitte ich dich um deinetwillen. Bete zum Herrn Jesus und bitte ihn. Einmal, dass er deine ganze Schuld vergibt und zum anderen, dass er in dein Leben kommt, um es zu führen. Es gibt hier ein kleines Heftchen, das heißt Lebensentscheidung. Wer das möchte, kann mich darauf ansprechen. Da wird es auch nochmal gut erklärt. Du kannst mich natürlich auch fragen, denn mir wurde auch geholfen und ich bin heute sehr froh darüber. Bist du ein Christ, dann lies hier die zwei Aufforderungen. Sucht, was droben ist. Ja, trachte danach. Denn wer sucht und wer danach trachtet, setzt in der Regel seine ganze Energie dafür ein. Heute zum Beispiel. Ich sollte meinen Laptop mitnehmen, aber das Netzteil war nicht da. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesucht. Ja? Aber das war nicht so nebenbei, sondern ich habe gedacht, meine Güte, ich muss das bekommen. Ne? Beten, suchen. Ja? Habe es jetzt nicht mehr. Gott hat mir noch eine andere Idee gegeben. Deshalb ist jetzt da hinten der Dominik immer am Arbeiten. Aber auch so, wenn man zum Beispiel seinen Autoschlüssel verloren hat, dann sucht man mit Ernst, ja, dass man den wieder findet. Oder wenn ich wirklich nach Frieden mit meinem Ehepartner trachte, wenn ich das wirklich will, dann kann ich es nicht einfach so auf mich zukommen lassen. Dann muss ich handeln, dann muss ich Schritte des Friedens ganz aktiv gehen. Vielleicht um Vergebung bitten oder arbeiten, abnehmen oder andere Dinge. Suchen und Trachten erfordert unsere Aktivität und zwar in der Gegenwart. Jetzt, heute. Es wird gesagt, dass wir nach dem, was droben ist, trachten sollen. Droben ist ein Ausdruck für das Reich Gottes, für all das, was Gott selbst in den Mittelpunkt stellt. Ein sehr bekannter Ausspruch des Herrn Jesus lautet ja in Matthäus 6,33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Mit das alles hinzugefügt werden, hat der Herr Jesus Folgendes gemeint, dass Gott sich um unser irdisches Leben kümmert, grundsätzlich. Er wird dafür sorgen, dass wir so lange auf dieser Erde leben, wie er es möchte und er wird uns auch versorgen. Wir sollen aber uns zuerst nach den Bedürfnissen Gottes ausrichten. Ihr kennt ja das sogenannte Vaterunser. Wie hat der Herr Jesus den Jüngern das Beten gelehrt? Was war so ihm wichtig, was die Jünger immer wieder auch im Blick haben sollten? Wir kennen es, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann, gib uns heute unser täglich Brot und vergib uns unsere Schulden. Zuerst das Reich und dann unsere Bedürfnisse. Das ist die klassische Abfolge im Leben des Christen und nicht umgekehrt. Erst dein und dann mein. Und du, mein Gott, wirst dann auch für das meine sorgen. Wer mit Christus verbunden ist, ist wirklich, wirklich reich. Er hat eine Perspektive, die weit über das irdische Leben hinausreicht. Ja, er ist sogar getrennt von dieser Welt. Der Reichtum dieser Welt hat auch Schattenseiten. Wir erinnern uns an das Ehepaar, das diese 190 Millionen Euro gewonnen hat. Jillian Bayford sagte kurz nach dem Lottotreffer über ihr vorheriges Leben, Wir haben in bescheidenen Verhältnissen gelebt, waren aber damit glücklich. Leider hielt dieses Glück nicht auch danach. Das viele Geld veränderte ihr Leben und zwar zum Negativen. Ein paar Monate später lief die Scheidung. Ein Sprecher von Jillian hatte mitgeteilt, unsere Ehe ist unwiederbringlich zerrüttet. Häng dich nicht an diese Welt. Sie nimmt dich gefangen. Sie wird dich zerstören und nimmt alle, die ihr gehören, mit in den Abgrund. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Dort gehörst du nämlich hin. Dort wirst du offenbar. Dort wirst du auch den sehen, der dich unendlich liebt. Ich freue mich auf diese Begegnung mit meinem Erlöser. Amen.